Du warst immerartig, hast funktioniert. Aber jetzt reicht's. Jetzt bist du dran. Dieser Podcast ist für Frauen, die sich nicht mehr anpassen, sondern aufstehen. Die endlich klar sagen, was sie wollen und es sich holen. Hallo, ich bin Isabel Jenny, Coach, Mentorin, zweifache Mama. Und ich sag dir, die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist die zu dir selbst. Hol dir dein Feuer zurück. Jetzt. Hier und heute. Einzigpunktartig, unwiderstehlich stark. Herzlich willkommen bei Einzigpunktartig. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich freue mich schon seit Wochen darüber, nachdem wir es zweimal verschieben mussten. Und zwar die liebe Madeline. Die ist psychologische Heilpraktikerin. Wenn ich irgendeinen Blödsinn sage, Madeline, bitte bessere mich danach aus. Gell? Ich sage es gleich. Und wir werden heute über ein doch recht präsentes Thema in Social Media sprechen, und zwar Narzissmus. Weil gefühlt, so bin ich auch an dich herangetreten, sind, weiß nicht, ich glaube 90% der Menschen toxisch oder Narzissten. Und heute möchte ich da gerne aufklären, und zwar mit jemandem, der wirklich eine Expertin ist in dem Bereich. Liebe Madeline, möchtest du dich gerne vorstellen, vielleicht gleich mal mit einem Einsatz-Intro, so ein prägnanter Satz, an dem die Hörerinnen und Hörer dich sofort wiedererkennen.
Ja, hi Isabel. Erstmal freue ich mich, zu Gast in deinem Podcast zu sein. Sehr schön, dass du mich eingeladen hast. Genau, es geht um das Thema Narzissmus. Und du hast nach einem Satz gefragt, der hängen bleibt. Da kann man sagen, ich war früher Flugbegleiterin und war für die Sicherheit an Bord zuständig. Und heute bin ich für die psychische Sicherheit von Menschen zuständig, als Heilpraktikerin für Psychotherapie, ganz genau. Ja.
Sehr gut. Und wobei begleitest du Menschen ganz genau?
Genau, ich begleite Menschen, die betroffenen Angehörigen sind von Menschen, die narzisstische Züge haben. Das heißt, wenn man sich in Trennung befindet oder noch in einer Partnerschaft ist mit einem narzisstischen Partner oder narzisstischer Partnerin, wenn man eine narzisstische Mutter hat, narzisstischen Vater hat oder narzisstischen Chef und da raus will aus dieser Beziehung oder das Ganze aufarbeiten möchte oder einen Umgang finden möchte, dann bin ich die richtige Adresse.
Ja, super spannend, ja. Ja, ich folge dir ja schon eine ganze Weile und deine Themen sprechen mich insofern auch an, weil ich halt viele Klientinnen auch habe, die dann auch in einer Partnerschaft drinstecken, die sie runterziehen, fertig macht und die oft auch nicht erkennen, ob es eine emotional unreife Struktur ist des Partners, die ja veränderbar ist, wenn der andere möchte, oder eben halt in einer narzisstischen, also mit einem narzisstischen Partner oder Chef halt letztendlich zu tun haben. Ja. Aber zuerst mal zu dir, damit die Leser wissen, mit wem wir es heute auch da näher zu tun haben, weil dein Werdegang ist ja total spannend. Was sind so deine wichtigsten beruflichen Highlights?
Ja, berufliche Highlights. Also ich habe BWL studiert, ich habe es auch abgeschlossen. Spaß hat es mir aber nicht gemacht.
Kenne ich.
Genau, Spaß hat es nicht gemacht. Deswegen bin ich dann komplett umgeschwenkt, bin Flugbegleiterin geworden. Da hatte ich eine ganze Menge Spaß. Das war echt eine hammergeile Zeit. Dann kam Corona, es hat sich alles ein bisschen geändert. Die Luftfahrt hat sich geändert. Ich habe mich neu ausgerichtet und bin jetzt seit 2,5 Jahren selbstständig als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ja, mache das wahnsinnig gerne. Ist auch meine Berufung. Und ja, freue mich halt immer wieder, Menschen zu helfen, Menschen raus aus diesen toxischen Beziehungen zu begleiten und ja, für Aufklärung zu sorgen und für Aufarbeitung zu sorgen.
Genau, darum wird es heute gehen, gell? Thema Aufklärung. Denn was ist ein weit verbreitetes Missverständnis über deine Arbeit und auch gerade über das Thema Narzissmus? Steigen wir da einfach gleich Deep Dive da rein.
Richtig, steigen wir Deep Dive rein. Ja, also ein weit verbreitetes Missverständnis ist, wie du schon sagst, dieses Thema, dass gefühlt alle Narzissten sind. Ja, diese lapidare Aussage, der ist Narzisst, die ist Narzisstin, das ist wirklich so eine Sache, dass dieses Wort sehr inflationär verwendet wird.
Und was sind die Auswirkungen dessen, glaubst du, jetzt einmal rein so hypothetisch betrachtet, wenn jeder ein gefühlter Narzisst ist? Das ist ja, weil es ist ja doch so, so wie ein Abstempeln, ja, als wäre das. Also ich habe wirklich manchmal das Gefühl, das wäre der Teufel höchstpersönlich. Ja. Menschen verstehen aber nicht, was dahinter steckt.
Richtig, richtig. Das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Also zum einen ist es schon gut, dass das Wissen über Narzissmus da ist, dass die Menschen sensibilisiert sind und alles nachlesen können im Internet. Das ist erstmal gut, ja, dass sie sich damit beschäftigen, was ist mein Partner oder Partnerin, was ist es für ein Typ, was ist das hier für eine Persönlichkeit, mit der ich es zu tun habe. Das ist erstmal gut, dass sie verstehen, warum tickt einer, wie er tickt. Die andere Sache ist eben das Abstempeln und da würde ich gleich darauf zu sprechen kommen, wann man eben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Genau, mache ich gleich weiter. Letztendlich ist es so, dass dafür natürlich laut DSM-5, also laut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen. Genau, also einmal ist es so ein Muster, Narzissmus allgemein, drei Hauptkriterien, die schon mal erfüllt sein müssen. Das ist das Muster der Grandiosität, also dieser Einzigartigkeit. Dann ist es dieses mangelnde Mitgefühl. Und zusätzlich dieses hohe Streben nach Bewunderung. Also die drei Sachen müssen schon mal erfüllt sein, plus 5 weitere Kriterien von insgesamt 9. Und das Ganze, da sprechen wir wirklich von einem anhaltenden Muster, beginnend in der Kindheit und jungem Erwachsenenalter. Also Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter. Richtig, dann spricht man von einer Persönlichkeitsstörung. Das ist quasi keine Laune, dass sich jemand mal kurz so benimmt, sondern das ist wirklich etwas Anhaltendes. Und dann ist es eben so, genau, diese Diagnose wird halt relativ selten gestellt. Also man sagt so 0,5 bis 2,5% in Deutschland haben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Weil diese Menschen, die das haben, die begeben sich eben auch in den absolut seltensten Fällen in Behandlung. Und deswegen wird diese Diagnose eben auch so selten gestellt.
Ja, die suchen sich auch selten Hilfe. Ich nehme auch an, das ist auch richtig schwierig dann auch, weil das eine das andere ja irgendwie also ausschließen würde.
Ausschließt, genauso ist es. Richtig, das eine schließt das andere aus, da diese Menschen ja sehr von sich überzeugt sind und wenig kritikfähig sind und denken, sie sind super und perfekt, ist da eben auch nicht diese Reflexionsfähigkeit, ich könnte was ändern, Menschen leiden unter mir, ich könnte mir mal Hilfe suchen. Das ist einfach nicht da. Und deswegen suchen sie sich keine Hilfe und deswegen wird es dann letztendlich auch nicht bis selten diagnostiziert.
Ja. Und wie ist das? Ich beobachte das halt schon sehr häufig, dass sobald nur irgendein kleines Verhalten von jemandem kommt, und zwar in der Hinsicht so zum Beispiel emotionale Abwertung, ja, oder der Partner. Und ich meine, es gibt ja Abwehrmechanismen von Menschen, ganz normal, ja, die dann zum Beispiel sagen, ja, das ist Gaslighting, weil ich meine, du drehst mir das um und du bist ja narzisstisch. Und es gibt ja schon Abstufungen, also so narzisstische Tonalitäten, sage ich jetzt einmal, Färbungen und halt wirklich so, dass du sagst, das ist pathologisch. Und wenn du jetzt jemanden sitzen hast, der halt so gar keine Ahnung hat davon, wie kann das jemand unterscheiden?
Ja, das ist wirklich die Sache, denn Ferndiagnosen zu geben, das ist sowieso erstmal nicht erlaubt. Ja, das ist verboten und das ist schwierig. Das heißt, gut ist, wenn man sensibilisiert ist, genau, es gibt dieses Gaslighting, absolut, das ist auch ein berechtigter Begriff. Dieses Verdrehen von Tatsachen, das habe ich doch gar nicht so gesagt, sei doch nicht so empfindlich, das hast du völlig falsch verstanden. Richtig, das machen auch narzisstische Menschen. Das können aber auch andere Menschen machen. Dafür muss es nicht Narzissmus sein. Das kann auch jemand sein, der sonst überhaupt keine narzisstischen Züge aufweist. Wie du schon sagst, kann ein Abwehrmechanismus sein, kann eine andere Persönlichkeitsstruktur dahinter stecken. Das kann diverses sein, ja.
Genau. Und ich erkenne das eben nur, also welche Kriterien da manchmal aufgeführt werden. Und ich denke mir so, Leute, ich könnte es, also das ist ja jetzt nicht, du schlägst ja nicht, du liest im Internet und dann habe ich das Gefühl, die Leute haken so die Punkte ab und sagen, ja, der ist Narzisst und der ist Narzisst und eben. Also es wird teilweise echt schon inflationär verwendet. Und ich finde halt die Unterscheidung gerade so wichtig zwischen emotionaler Unreife und jemand, der halt wirklich narzisstisch halt ist. Ja? Ja. Woran würdest du sagen, jetzt unabhängig von Diagnosen, aber halt um hier ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen und diese Stigma da auch aufzulösen?
Ja, ja.
Wie könntest du das erklären?
Ja, gerne, gerne. Also worauf man wirklich gucken kann, ist dieser Mangel an Empathie. Ja, also wenn der wirklich überhaupt nicht vorhanden ist, das Verständnis ist nicht da. Null Kritikfähigkeit. Das heißt, man würde sagen, das und das hat mich verletzt, seelisch verletzt, das hat mir wehgetan. Und dann würde als Antwort kommen, ja, nee, das hast du falsch verstanden. Oder, hä, wieso hatte ich das verletzt? Also wenn da wirklich, ich sag mal, Error beim Gegenüber kommt, dann sollte man schon, sollte man das auf dem Schirm behalten, weiter beobachten auf jeden Fall. Also dieser Mangel an Empathie. Dann ist es eben auch so, wenn es nur um die Bedürfnisse des anderen geht. Ja, wenn nur das im Vordergrund steht, wenn nur dieses, der andere sozusagen das Leben bestimmt, die Richtung bestimmt, dann sollte man da auch schauen. Das ist natürlich auch ein großes Merkmal. Und dann natürlich auch diese Manipulation, Lügen, ja, Tatsachen verdrehen, Schuldumkehr betreiben. Das sind schon wesentliche Punkte, wo man dann wirklich auch sagt, okay, das geht dann schon sehr in die Richtung. Und sowieso, sobald man drunter leidet, ja, sollte man sich sowieso Gedanken machen und kann man sich hinterfragen, möchte ich das?
Ja. Und ich finde es halt auch so schwierig, dass, weil es gibt ja so den Punkt, wo du sagst, du bist gerade Beziehungsdynamik. Ja? Beziehungsdynamik heißt 50-50 treffen so aufeinander. Ja? Und dann ist es halt, du hast nämlich was Wesentliches gesagt mit dem Punkt, naja, wenn es mir halt schlecht damit geht. Ja? Und dann kann ich schauen, was davon betrifft mich. Ja? Da bin ich halt ein großer Freund davon. Und was davon ist aber wirklich so, dass du sagst, es ist unveränderbar. Weil ich mache halt schon die Erfahrung in einem Konfliktsituation oder so, irgendwas, dass die Leute halt natürlich gewisse Dinge dann eben auch abwehren, auch das machen, was du jetzt auch beschrieben hast. Ja, mit Schuldumkehren, das war doch gar nicht so gemein, also so ein bisschen um den Ausweg wieder rauszufinden. Kann ja auch ein Zeichen von Konfliktscheue sein. Ja. Aber du sprichst ja halt schon von etwas, was sehr anhaltend ist, was jetzt auch irgendwie an die Wogen gehen runter und dann beharrt der andere drauf. Das ist dann schon nochmal, wo du sagst, okay, da bin ich sensibilisiert drauf und da beobachte ich weiter, wie sich das verhält.
Richtig. Ja. Genauso ist es. Du hast es auch super auf den Punkt gebracht. Es kann auch einfach sein, dass jemand konfliktscheu ist. Richtig. Und hier bei Narzissmus ist es wirklich ein anhaltendes Muster und man kann auch mal schauen, behandelt der andere Menschen auch so? Auch da sieht man dann, okay, es handelt sich um ein anhaltendes Muster. Er geht mit allen Menschen so um. Oder mit den vorherigen Partnern geht derjenige auch so um oder ist so umgegangen, falls man das weiß. Oder eben mit den Kindern oder im Arbeitskontext. Also da kann man das gut dran erkennen. Wie spricht er über andere Menschen? Auch da kann man es gut dran erkennen.
Ja. Gibst du mir ein konkretes Beispiel, wie das mit über andere sprechen auch schon
wird? Zum Beispiel, wenn jemand auch sehr abwertend über andere Menschen spricht, der kann gar nichts, ja, ist ein Versager, ein Loser. Also wenn er auch andere Menschen abwertet oder eben, ja, also so etwas, zum Beispiel auch im Arbeitskontext, über Kollegen so spricht, das wäre jetzt ein eindeutiges Zeichen. Oder eben ist wirklich noch ein anderes, ganz lapidares Beispiel, falls man in der Kennenlernphase ist, man geht zusammen essen und allein schon der Umgang mit dem Servicepersonal, ist es respektvoll und wertschätzend? Wird der Kellner einfach dahergewunken und wird gar nicht richtig als auf Augenhöhe behandelt, ja? Sondern auch als was Minderwertigeres zum Beispiel. Ja, also darauf könnte man achten. Also wie ist der Umgang mit anderen Menschen? Ja.
Und gerade so an die Zuhörerinnen, ja, oder auch Zuhörer, ist jetzt egal, angenommen, der andere kommt drauf, okay, das ist wirklich oder geht halt in Richtung Narzissmus, weil eben Diagnose zu stellen, überlassen wir lieber denen, die es auch wirklich können, gell? Genau. Aber der andere sagt, okay, das hält ständig an und ich beginne mich halt wirklich ständig zu hinterfragen. Das passiert ja dann auch irgendwann einmal, dass die Leute glauben, sie sind das Problem, wo sie gar nicht das Problem sind. Würdest du sagen, ist es unmöglich, in einem narzisstischen, also mit einem Narzissten zusammen zu sein? Oder gibt es Strategien, um in einer Beziehung zu bleiben mit so jemandem?
Ja, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man leidet, ja, wenn es nicht mehr auszuhalten ist, was ich aus Erfahrung sagen kann, das Veränderungspotenzial bei narzisstischen Menschen ist gering. Dass sich da was verändert, das ist wirklich, da kann man hoffen. Und sich an Hoffnung festzuhalten, das kann auch eine Illusion sein, das kann einen noch mehr kaputt machen. Denn der Grund dafür ist eben dieses mangelnde Reflexionsvermögen. Bei anderen Persönlichkeiten, die spüren auch eigenen Leidensdruck, die wollen Veränderung. Und das ist bei narzisstischen Menschen eben nicht der Fall. Dass dieses Veränderungspotenzial enorm gering ist, sodass man dann sich selbst überlegen muss, will ich das oder will ich das nicht? Kann ich damit leben oder kann ich es nicht?
Und nehmen wir an, du hast jetzt jemanden sitzen. Ja, ich möchte es noch ein bisschen greifbarer machen. Nehmen wir an, du hast jemanden sitzen und die erzählt halt so vom Partner oder von der Partnerin. Ja. Woran erkennst du, dass das zum Beispiel nur jemand ist, also dass der Partner nur jemand ist, der emotional unreif ist? Woran würdest du das festmachen?
Ja. Zum Beispiel, sehr gute Frage. Wenn zwei Merkmale von Narzissmus vorhanden sind, aber das dritte Hauptmerkmal schon nicht. Ja, also wenn beispielsweise, gutes Beispiel, so eine Konfliktscheue, das haben viele. Fluchtreflex in Konflikten, das Abstreiten, das ist, wie gesagt, kann auch ein Abwehrmechanismus sein. Und dann frage ich meistens, geht es in der Beziehung auch um deine Bedürfnisse oder geht's hauptsächlich die um des anderen, um die Bedürfnisse des anderen? Und wenn mir dann die Klientin sagt, nee, das ist sehr ausgeglichen, er achtet schon auch auf meine Bedürfnisse, dann weiß ich, ah, okay, das ist ja schon mal gut. Und er hat halt diese Konfliktscheue, er kann einfach keine Konflikte eingehen. Das ist dann wahrscheinlich ein Abwehrmechanismus. Dann weiß ich, okay, das muss jetzt kein ausgeprägter Narzissmus sein. Ich würde natürlich noch viel, viel mehr Merkmale abfragen, wie die Schuldumkehr, wie die Manipulation. Ja, es ist wirklich jemand, der einfach nur einen Fluchtreflex hat in Konflikten. Wenn derjenige jetzt noch eine Schuldumkehr betreibt, nein, das ist ja wegen dir. Du bist schuld. Wegen dir geht's mir so schlecht. Ja, wenn der das verdrehen würde, dann wäre das wieder ein Alarmzeichen. Aber wenn jetzt wirklich nur so ein Fluchtreflex sein sollte, dann ist es, wie du schön gesagt hast, könnte das einfach nur eine Konfliktscheue sein.
Ja, weil ich kenne echt viele, also wirklich viele Menschen, ich will jetzt nicht sagen Frauen oder Mann, sondern wirklich prinzipiell, weil wir halt auch, also gerade zu meiner Generation, auch von einer Generation abstammen, die halt unglaublich wenig auf Gefühle Wert gelegt hat. Ja. Also gerade so die Nachkriegsgenerationen, was die so 49er, 50er und so in dem Bereich, ja, die haben es halt einfach nicht gelernt. Ja. Ja. Also man hat echt keine Ahnung, wie sie mit Gefühlen umgehen. Und das heißt, du hast ganz oft Menschen, die wirklich emotional unreif sind und nicht per se narzisstisch. Und das finde ich halt schon wichtig. Ja. Und du hast ein Kriterium genannt, der ist total wesentlich, weil viele Klienten, ja, mein Partner ist Narzisst, ja, und dann wollen die aber trotzdem Veränderung haben. Und das würde der Narzisst per se nicht sagen. Ich habe letztens von einer befreundeten Psychiaterin, die zu mir gesagt hat, naja, da habe ich einen gehabt und der hat gesagt, hey cool, ich habe die Diagnose Narzissmus, das ist ja sowieso die beste Diagnose, die es gibt. Und das beschreibt den Narzissmus ja in Wirklichkeit auch so treffend. Ja, sie hat dann gelacht, weil sie gesagt hat, auch da gibt es so dieses, was die, ich bin was Besseres, ich habe eh die beste Diagnose bekommen von allen anderen. Ja. Das ist ja das Schräge.
Ja.
Könntest du den Hörer noch mal so ein bisschen tiefer vielleicht beschreiben, was ein Narzissten ausmacht, weil das ist ja einerseits diese Grandiosität und aber andererseits ja ein sehr fragiles Ego, also deswegen auch die mangelnde Reflexionsfähigkeit, warum diese Leute ja gar nicht reflektieren könnten, weil sie sich ja sozusagen damit auflösen würden, also das würden die ja gar nicht aushalten. Ne?
Richtig, das hast du gut gesagt, das würden die gar nicht aushalten. Es steckt so eine Selbstwertproblematik dahinter. Und sie wollen halt ihren eigenen Selbstwert entweder immer bestätigt haben durch Bewunderung von außen. Ja, wie toll man ist, was man wieder Schönes gemacht hat, was man in der Arbeit geleistet hat. Viele narzisstische Menschen sind in hohen Managementpositionen, sind als Chef tätig. Und da bekommen sie natürlich Bewunderung oder stehen auf der Bühne oder was auch immer. Also durch die Bewunderung ist dann der Selbstwert gestärkt. Und zum Beispiel, wenn sie andere Menschen abwerten, dann stärken sie dadurch ihren Selbstwert, weil sie sich selbst erhöhen dadurch, weil sie sich selbst für was Besseres halten. Also wichtig ist denen immer, dass der Selbstwert gestärkt ist. Wenn sie Sorge haben zu scheitern oder zu verlieren, dann kann es eben auch sein, dass sie Situationen meiden, weil sie wissen, okay, hier könnte ich scheitern. Und falls sie, es gibt ja auch Erfolglosigkeit bei narzisstischen Menschen verloren, den Job nicht bekommen, dann kann es auch sein, dass sie in die Opferhaltung gehen, dann sind die anderen schuld. Mhm. Ja? Die anderen sind schuld, dass sie jetzt den Job nicht bekommen haben. Also da ist wieder dann dieses mangelnde Reflexionsvermögen. Denn wenn sie sich selbst reflektieren würden, wie du schon sagst, dann würde die Psyche zusammenbrechen und das ganze Konstrukt zusammenbrechen. Richtig.
Ja, das ist das Schwierige dann eben, gell?
Ja, ja. Dann würde das Ganze zusammenbrechen. Die eigene Unzulänglichkeit, dass man doch gar nicht so toll ist, wie man ist. Richtig.
Und was begünstigt bei Kindern, weil du es ja vorher auch angesprochen hast, bei Kindern kann man das ja auch schon diagnostizieren, was begünstigt ein narzisstisches Muster, also gerade pathologisch betrachtet jetzt halt nicht?
Ja.
Akzentuierungen sind wirklich Muster. Halt, ja.
Genau, also ich sag mal so, wie wachsen Kinder auf, die narzisstisch werden? Also einerseits, es ist wirklich multifaktoriell. Verschiedene Sachen. Vernachlässigung kann ein Punkt sein, emotionale Kälte, also dass sich niemand gekümmert hat. Dass der Selbstwert überhaupt nicht gestärkt wurde, dass es gar keine Spiegelung gab, also Spiegelung im Sinne von schön, dass das Kind da ist, dass das Kind bestärkt wird in dem, was es tut. Also dass das komplett gefehlt hat, gar keine Orientierung richtig da war. Richtig, das kann ein Punkt sein. Dann ist es sozusagen eine Kompensation, ja. Der Selbstwert hängt dann eben vom Außen ab, von dieser Bewunderung. Das sucht man sich dann eben im Erwachsenenalter. Und der andere Punkt kann eben auch sein Überhöhung. Und das Kind wird vergöttert. Das ist das tollste und beste Kind und das schönste Kind. Und es ist alles ganz doll an Leistung geknüpft. Und das kann auch ein Punkt sein, ja. Das ist dann eben dieses Vergötterung des Kindes. Das ist das Tollste. Und dann bekommt es eben ein Gefühl, ich bin sowieso schon die Tollste, das Tollste. Ja, was Besseres als mich gibt es schon nicht. Das wären zwei Varianten.
Und wahrscheinlich meistens in Kombination dann, ne? Mangelnde Korregulation oder emotional gesehen werden und dann noch obendrauf dieses Leistungsthema halt. Ja.
Leistungsthema, das ist wirklich, das ist wirklich groß. Richtig, also meistens Vernachlässigung kommt schon eher öfter vor, emotionale Kälte, das ist schon öfters, als dass die Vergötterung da ist. Das Leistungsthema ist zwar schon da, aber nicht unbedingt dann immer die Vergötterung. Also das gibt's natürlich auch, aber eher dieses Vernachlässigung, diese Kälte, ja, diese mangelnde Spiegelung, dass das Kind einfach keine Orientierung hat, überhaupt nicht sicher in sich selbst ist.
Ja, mega spannend, da könnte ich mit dir ewig gesagt auch noch ewig sprechen, gell? So, und das ist vielleicht noch etwas, was sicher auch die Hörerinnen und Hörer noch interessieren könnte. Welche Handlungsmöglichkeiten hat jemand in Situationen mit einem Narzissten oder wenn man selber glaubt, man ist mit einem Narzissten zusammen. Ja, weil ich möchte jetzt wirklich so das ganz strikt trennen von Diagnose, dass man selber wieder die Diagnose wieder übernimmt. Was hat man für Handlungsmöglichkeiten in Beziehungen, also wirklich in enger Beziehung, also die Paarbeziehung und im beruflichen Kontext? Weil du hast es richtig gesagt, ja, dazu in Chefpositionen sitzen ja ganz oft auch Narzissten. Und
richtig.
Ich finde, wenn man ein bisschen mehr Distanz hat, wird es vielleicht ein bisschen einfacher.
Richtig, genau. Handlungsmöglichkeiten, sehr wichtiger Punkt. Also man kann sich erstmal mal bewusst machen, man ist handlungsfähig. Ja, was man auch immer selbst erlebt hat, welche eigenen Themen man hat, man ist handlungsfähig. Ja, das heißt, man muss das nicht aushalten, man muss da nicht bleiben. Man hat die Möglichkeit zu gehen, Konsequenzen zu ziehen, wenn es gar nicht geht, sich zu trennen. Ja. Das sollte man sich erstmal bewusst machen, dass man eben selber nicht in so eine vielleicht auch Opferhaltung oder in so einen Strudel gerät, sondern weiß, ich bin handlungsfähig, ich kann hier rauskommen und ich kann mir Hilfe suchen. Ja, wenn es alleine nicht geht, Hilfe suchen, jemanden suchen, professionelle Hilfe, der einem da raushilft aus dieser Situation, soziales Umfeld, was auch immer. Das sind jetzt erstmal globalere Handlungsmöglichkeiten. Ansonsten, wenn man jetzt noch in Kontakt bleiben muss, will, was auch immer, kann ja sein, man hat gemeinsame Kinder, man kann noch nicht sofort kündigen. Die Trennung aktuell gibt diverse Gründe, warum das alles noch nicht möglich ist. Dann ist natürlich Distanz erstmal ganz gut. Wenig preisgeben wie möglich, so wenig Haken zum Einhaken geben wie möglich. Ja, also der narzisstische Mensch möchte immer Drama, der möchte sich irgendwie wieder verstricken. Harmonie kann er eh schwer ertragen. Also so, ja, also da so wenig preisgeben eben wie möglich. Ganz genau, ganz genau. Kurze, knappe Antworten geben, ja.
Du hast was extrem Wichtiges angesprochen. Und zwar nämlich, weil da bleibt es halt oft die Verbindung, wenn man Kinder hat und sich trennt. Was machst du damit mit Klienten oder Klientinnen, die wirklich in so einer Situation, du kannst nicht sagen, ich cut das, ja, also das ist einfach nicht möglich.
Richtig, richtig.
Das sind so vielleicht so 3-4 Punkte, die du ihnen gerne mitgeben möchtest.
Ja, ja, genau. Also 3-4 Punkte. Es sollte sich alles um die Kinder drehen. Das heißt, möglichst die Nebenschaukriegsplätze, die der narzisstische Mensch aufmachen möchte, gar nicht erst drauf eingehen. Immer wieder zurück, ich möchte, dass wir jetzt wieder über die Kinder sprechen. Ich möchte, dass wir darüber sprechen, wie wir Weihnachten verbringen. Ich möchte, dass wir darüber sprechen, wann wer sie abholt. Und gar nicht auf Nebenschaukriegsplätze einlassen mit du hast dies, in der Beziehung hast du das. Also immer wieder das Thema auf die Kinder lenken. Ja, dann auch ganz klar sagen, wenn wieder dieses Beziehungsthema aufkommt, darüber spreche ich mit dir nicht. Lass uns gern wieder über unsere gemeinsame Tochter sprechen. Ja, also immer wieder darauf kommen, dass es nur um dieses Thema geht, möglichst nicht provozieren lassen. Und ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, das ist ein Prozess, das klappt vielleicht auch nicht gleich, aber Schritt für Schritt. Ja.
Und da unterstützt du nämlich auch noch.
Da unterstütze ich auch. Es gibt da gewisse Kommunikationstechniken. Ich habe die jetzt nicht beim Namen genannt, sondern quasi nur ein paar Beispiele. Mhm. Aber da gibt es auch Kommunikationstechniken, die man anwenden kann, wenn es um die Kommunikation mit narzisstischen Menschen geht.
Ja, sehr, sehr gut. Ja. Weil da hat man auch was in der Hand, womit man dann auch wirklich auch was damit anfangen kann. Was ist jetzt noch weitere Punkte, die du...
Noch weitere Punkte. Ja, also wirklich, das sind schon die Hauptpunkte, die ich genannt habe.
Okay.
Dass sich wirklich alles um die Kinder drehen soll. Dann kann es natürlich sein, dass der narzisstische Mensch die Kinder instrumentalisiert oder manipuliert. Das ist schlimm und schwierig. Hier darf man das natürlich auch gerade stellen, indem man dann sagt, das stimmt so nicht, das war so und so. Wichtig ist, dass man sich nicht auf dieselbe Stufe begibt und den Partner oder Partnerin dann irgendwie schlecht redet, sondern nicht den Partner schlecht reden. Ja? Also das wirklich nicht tun, nicht sagen, ja, dein Papa oder deine Mutter hat dies und das und ist böse und hat den Geldhahn zugedreht oder was auch immer. Das nicht tun. Ja,
möglichst die Kinder außen vor lassen.
Richtig, da gibt es noch einen Satz, den man dann sagen kann. Das wäre zum Beispiel, das klären Mama und Papa unter sich. Ja, darüber brauchst du dir keine Sorgen machen, das klären wir unter uns. Das ist ein Thema zwischen Mama und Papa.
Ja, weil das ist wirklich eine schwierige Situation. Ja, ich meine, weißt du, einen Job kannst verlassen, aber wenn du deinen narzisstischen Partner hast mit Kindern, ist es wahnsinnig schwierig. Ja,
das richtig, das ist, auch das ist schwierig.
Dann auch,
ja, ganz genau.
Möchtest du vielleicht den Hörern noch sagen, wie du so überblicksmäßig, also nicht einen Teil, arbeitest, damit die Menschen sozusagen aus solchen Beziehungen gut rausfinden? Mhm. Weil oftmals ja gerade in narzisstischen Beziehungen oder halt auch, wenn solche Muster auftauchen, ist egal, ob es pathologisch betrachtet ist oder nicht, so ein Gefühl, das hast du auch schon gesagt, von ausgeliefert sein, ich bin ein Opfer, ich habe keine Wahl, also das passiert ja systematisch dann irgendwie auch. Ja? Und
richtig.
Wie kann man dieses Muster, diese Dynamik ein bisschen aufbrechen, um zu sagen, okay, ich suche mir zum Beispiel jetzt Unterstützung auch in Form von Madeline, die da wirklich sich auch perfekt auskennt und optimal daraus führen kann. Ja?
Richtig, also wie ich arbeite, gesprächstherapeutisch und tiefenpsychologisch fundiert, das sind so meine zwei Methodiken, die ich anwende. Und ich hangel mich immer an drei Parametern entlang. Das ist Verstehen, Verarbeiten und Verändern. Mhm. Ja, dass man zuallererst, wenn man zu mir kommt, versteht, was ist überhaupt passiert, in welcher Situation befinde ich mich und warum ist das passiert. Ja, da gehe ich dann ein bisschen tiefenpsychologisch auch schon mal rein. Natürlich sehr vorsichtig. Warum bin ich vielleicht an Menschen mit narzisstischen Strukturen geraten? Was habe ich da in meinem Familienumfeld für ein Background? Gibt es da Menschen, gibt es eine Mutter, die narzisstische Anteile hat oder einen Vater oder was auch immer? Also warum ist es so weit gekommen? Ist es vielleicht ein Muster? Gerate ich immer wieder an solche Menschen? dass man erstmal das Ganze versteht, dann sozusagen das verarbeitet. Ja, das heißt natürlich, dass die Vergangenheit zu verarbeiten und auch zu verarbeiten, was ist jetzt in meiner Beziehung passiert. Ja, was ist das jetzt hier für eine Trennung? Was ist das für ein Mensch? Diese Verarbeitung, auch da nochmal die Gefühle angucken, muss man vielleicht auch nochmal trauern oder was ist mit der Wut, da auch nochmal hingucken, Wut darf genauso da sein, jedes Gefühl darf da sein. Und dann wirklich diese Veränderung, was kann ich heute tun, das ist diese Handlungsfähigkeit, ja, zu wissen, ich bin handlungsfähig und es gibt Möglichkeiten auszusteigen, es gibt Kommunikationstechniken, ich habe immer die Wahl, ja, und ich bin nicht ausgeliefert. Ja, das ist eben, was du gesagt hast. Es gibt Möglichkeiten, das zu verändern. Ich kann ein anderes Leben führen, ein besseres Leben führen, ein freieres Leben führen, ein selbstwirksameres Leben. Und da eben kann ich bei unterstützen. Bei diesen ganzen drei Parametern bin ich dann sozusagen an der Seite von dem Klienten und begleite bis hin zur Veränderung, wenn das Leben dann wieder mehr geradeaus läuft.
Ja, das ist super wichtig. Ja. Ja. Ich finde gerade das Thema Selbstermächtigung ändert dann auch die Beziehungsdynamik. Und vielleicht erkennen dann auch einige, dass sie gar nicht in einer narzisstischen Beziehung gefangen sind, sondern letztendlich nur mit jemandem zusammen sind, der emotional halt unreif ist.
Richtig. Und auch da, genau, emotional unreif, kann auch sein, dass man sagt, auch das funktioniert für mich nicht.
Genau. Ja.
Genau, auch da, das ist völlig richtig. Auch da kann man sich trennen, man kann bleiben oder man kann sich auch da trennen. Also es muss nicht immer Narzissmus sein. Es kann auch einfach sein, ich will aus dieser Beziehung raus, weil die ist ungesund, die tut mir nicht gut, ich leide. So, auch das kann sein.
Ja. Und dann aber, und du hast was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, aus dem heraus, dass ich dann von mir heraus entscheide und gestärkt bin, um nicht wieder in ein gleiches Muster hineinzufallen, weil es ja oft auch mit einem selbst zu tun hat. Ja. Und das ist
genau.
Und das ist halt so schade, weil die Leute glauben immer, es ist eine Schuldfrage, aber es geht ja nicht um Schuld, sondern es geht darum, einfach, dass unser Nervensystem andockt mit jemandem, der halt irgendwie den Match hat von früher. Ne?
Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Unser Nervensystem dockt an. Das hast du wirklich super gesagt. Genau so ist es. Da haben wir irgendwas in der Kindheit erlebt und dann haben wir wie eine innere Antwort darauf. Das ist das Bekannte und Vertraute. Und da sagt unser Nervensystem, unser ganzer Körper, unser Geist sagt, kenne ich. Darauf habe ich eine innere Antwort. Da weiß ich, was zu tun ist. Genau so ist es. Und dann docken wir da an. Und da geht es eben darum, das herauszufinden, dass das so ist. Und dann natürlich auch Schritt für Schritt da Veränderungen einzuleiten. Ja.
Ja, mega wichtig, was du machst, mein Lieb. Deswegen, was möchtest du den Zuhörern und Zuhörern noch mitgeben, vielleicht so als Abschluss? Und dann natürlich ganz zum Ende noch zu sagen, wo man dich findet.
Ja.
Und für jemanden, wo das halt relevant ist auch. Gell?
Genau, also was ich wirklich gerne mitgeben möchte, ist diese Handlungsfähigkeit. Ja, also jeder, der in sich in so einer Situation befindet, ob es in der Partnerschaft ist, familiären Umfeld oder im Beruf ist, man ist handlungsfähig, ja, man kann daraus, man ist nicht mehr ausgeliefert, so wie das vielleicht früher einmal war, sondern heute ist man erwachsen und man kann eine Lösung dafür finden. Man kann sich trennen, man kann sich Hilfe suchen und es gibt diese Anlaufstellen und das ist das, was ich auf den Weg geben möchte, die Handlungsfähigkeit.
Ja, urschön und ganz wichtig auch, nämlich man ist nicht mehr in der alten Geschichte drinnen gefangen, auch wenn man es vielleicht in dem Moment noch glaubt.
Richtig.
Ja, und zum Glück gibt es ja meistens einen guten Anteil, der dann mobilisiert und auf den zu hören halt dann auch. Gell? Ja.
Genau.
Wo findet man dich, Madeline?
Ja, also, genau. Also man findet mich auf verschiedenen Kanälen. Man kann bei mir ein Kennenlerngespräch buchen über Doctolib. Das ist hier ganz bekannt in Deutschland. Dann natürlich über meine Website madeline-hellmann.de. Genau, Madeline ausgesprochen, aber Madeline geschrieben. Dann natürlich über LinkedIn. Da poste ich auch regelmäßig zweimal die Woche sehr viele Beiträge zum Thema Narzissmus. Über therapie.de kann man mich finden. Genau, das sind so die Hauptkanäle. Ich habe einen Google Business Account. Da kann man sich meine Google-Rezensionen anschauen. Schon schauen, mit was habe ich gemacht, wie sind die Meinungen von anderen Klienten, die mit mir zusammengearbeitet haben. Mhm. Genau, da kann man mich einfach googeln und dann findet man so einiges über mich.
Ja, ich hätte es jetzt gerne noch tiefer reingeführt. Das ist so ein spannendes Thema halt auch, gell? Da kann man so eine Kindheit über alles im Endeffekt. Aber
richtig.
Es war mir eine Riesenfreude, dass du da warst, Madeline. Und vielleicht schickst du mir noch deine Links, die werde ich dann unten noch anfügen, damit man dich leichter finden kann. Gell? Vielen, vielen Dank für das wirklich unglaublich interessante Gespräch und dein Wissen. Gell?
Sehr gerne, Isabel. Ich danke dir.
Und wir werden vielleicht, lassen wir uns mal eine zweite Folge dann noch einfallen.
Richtig, sehr gerne. Sehr gerne komme ich zu Gast in deinen Podcast für die zweite Folge, für den zweiten Teil. Sehr gerne.
Sehr gut. Es war mir ein Fest. Bis bald.
Tschüss, Isabel. Ja.